Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Liebe Sportsfreunde, zum Wochenstart gibt es eine neue Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. Habt ihr früher in der Schule auch in den Pausen Tischtennis gespielt? Mein heutiger Gast, Mauro Scherrer, übt diesen Sport professionell aus. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, wie Mauro zum Tischtennis gekommen ist, welche Spielertypen es in dieser Sportart gibt, was für Mauro Tischtennis so besonders macht und warum Mauro sagt, ich war schon immer ein schlechter Verlierer. Eine unterhaltsame und sehr interessante Sportsfreunde-Folge erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Mauro Scherrer habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Mauro, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Danke vielmals, dass wir uns hier bei dir in Schaffhausen treffen können, bei dir daheim. Du bist Tischtennisspieler, professionell kann man sagen. Wie bist du zum Tischtennis gekommen? Also, warum Tischtennis?
Ja, das ist eine gute Frage. Viele werden vielleicht denken über von den Pausenplätzen oder über die Paddy oder so. Mhm. Ist aber tatsächlich nicht so. Ich bin fast ein bisschen in der Halle aufgewachsen. Mein Vater ist seit ewig Präsident vom Tischtennis-Club Neuhausen, hier in der Gegend. Und auch meine Mutter hat früher selber aktiv gespielt und war Trainerin. Und dann bin ich halt immer in der Halle. Und wie es dann ist als Kind, ist man fasziniert von den Bällen. Und irgendwann fängt man dann an. Nebenbei habe ich auch noch Fußball ein bisschen gespielt. Mhm. Aber habe mich dann eigentlich, also ist immer klar für mich, dass mein Herz für Tischtennis schlägt. Und habe mich dann etwa 11, 12 dann entschieden, um wirklich voll auf Tischtennis zu setzen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Was macht für dich Tischtennis, die Leidenschaft aus dir? Bloß Sport?
Ja, also es ist für mich die Variation, die Vielfältigkeit. Jeder Ball ist anders. Mhm. Es ist ein sehr vielseitiger Sport. Je nach Gegner, je nach wo man spielt. Genau, es wird aber eigentlich nie langweilig. Und man muss sich immer wieder anpassen. Der Sport verändert sich natürlich auch. Und das macht für mich so Begeisterung vom Tischtennis aus. Neben dem spektakulären Ballwechsel, den es halt gibt, wo man vielleicht ein bisschen vom Fernsehen oder von YouTube kennt. Mhm. Genau, das sind so die Faszinationen, weshalb ich bis heute noch dabei bin. Ja.
Fernsehen ist ein gutes Stichwort. Tischtennis ist jetzt leider Gottes, kann man sagen, jetzt nicht ein Sportart, wo immer oder regelmäßig im Fernsehen gezeigt wird oder zu sehen ist. Mehr nur also zu den Olympischen Spielen mal und so. Ist das, merkt ihr oder merkst du das auch, dass das der mediale Aufmerksamkeit hat weniger rum ist als bei anderen Sportarten?
Ja, also sicher, es ist jetzt in der Schweiz sicher noch eine Randsportart. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch in Deutschland am Spielen und eigentlich auch am Leben während der Saison. Genau, weil es dort einfach nochmal grösser ist. Da merke ich persönlich dann schon auch, wenn ich dort bin. Es gibt einfach viel mehr Vereine, viel mehr tischtennisbegeisterte Leute. Mhm. Und nur schon der Timo Boll, wo ja, wahrscheinlich die meisten Leute, no, wenn sie dich nicht kennen, kennen sie den, der kommt ja aus Deutschland. Mhm. Genau. Und ich würde sagen, so in Frankreich ist jetzt ein Hype aufgekommen. Es gibt zwei junge Brüder, die sehr gut jetzt bei der Olympia abgeschnitten haben. Und deswegen ist in Frankreich wahrscheinlich gerade ein bisschen das Tischtennisfieber losgebrochen, würde ich sagen.
Ah, okay. Ja.
Das ist auch ganz cool, um so einmal zu merken, wenn man von dort ein bisschen Feedback bekommt oder einfach sieht, wie es dort in der Halle aussieht und Spieler erzählen. Ja, und sonst ist halt in Asien einfach der Schwerpunkt. Also, man denkt wahrscheinlich, wenn man Tischtennis denkt, an die Chinesen. Und das sind mit Abstand die Besten. Dort kann man sich da vorstellen, von der medialen Aufmerksamkeit wie der Fußball. Und da vielleicht noch ein bisschen krasser fast. Ja, deswegen ist wie es ist, aber kann man nichts ändern. Ich bleibe bei meinem Sport. Und wenn man richtig gut ist, dann kommt dann schon auch ein Hype und Aufmerksamkeit. Die muss ich halt in dem Sport vielleicht noch ein bisschen härter erarbeiten, aber das ist schon okay.
Ist der Timo Boll so ein sportliches Vorbild von dir oder ist es noch jemand anderes?
Ja, also der Timo Boll ist jetzt am Ende von der Karriere, also hat die letzte Saison seine Karriere beendet, habe ich ein paar mitbekommen. Natürlich, also er ist einfach, ich sage, er ist ein bisschen der Roger Federer vom Tischtennis. Gentleman, super sympathisch. Auch ein riesen Talent, hat immer mit Gefühl gespielt, viele Spin-Variationen. Und ja, er ist ein super Spieler, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er unbedingt mein Vorbild ist. Er will mir einfach vom Spielertyp, er ist noch Linkshänder zusätzlich, genau, ich rechts. Vom Spielertyp wäre ich jetzt nicht so einschätzen und auch vom Typ her bin ich eher der Arbeitertyp. Deswegen, ich würde nicht sagen, ich habe ein Vorbild. Ich probiere mal von vielen ein bisschen was abzuschauen, auch von anderen Sportarten. Aber er ist auf jeden Fall eine Inspiration, da kann man sicher sagen.
Du hast die Spielertypen angesprochen. Was gibt es da für verschiedene Spielertypen? Also Eleganz, Arbeiter, schnell, vielleicht nicht so schnell wie ihr. Was sind da für Unterschiede?
Ja, also eben, wie gesagt, ist es so variantenreich. Es gibt sicher extrem viel. Es gibt Spieler, die haben extrem gute Aufschläge oder Rückschläge. Dann gibt es Spieler, die spielen physischer. Die bewegen sich viel, spielen viel Ballwechsel. Bei denen ist nicht die Qualität vom Ball das Wichtigste. Sondern eher, dass der Ball auf den Tisch kommt und dann spielt jetzt extrem viel Bälle auf den Tisch. Dann gibt es welche, die extreme Spin haben, die Spin-Variationen können machen können. So die besser Rückhand spielen oder besser Vorhand. Also du kannst ja Vorhand vom ganzen Tisch spielen. Theoretisch auch Rückhand. Genau, je nachdem, wie schnell man auf der Ball ist. Ich bleibe lieber ein bisschen stehen mit der Rückhand, weil meine Rückhand auch ein bisschen besser ist. Ja, deswegen gibt es auch Kombinationen, also eben, wenn man einen guten Aufschlag hat und eine gute Vorhand, der macht dann einen Aufschlag so, dass man halt den ersten Ball ja mit der Vorhand kann spielen kann und umgekehrt. Dann auch einen Rückhandaufschlag und Spieler, die nach dem Aufschlag ja mit der Rückhand wollen, spielen. Also da ist jeder Spieler individuell und man findet immer wieder was Neues. Gerade ein Jobblock ist jetzt zum Beispiel auch im Trend, also Spieler, die auf einen Topspin anstatt blocken, sozusagen den Schnitt umkehren. Ist aber sehr schwierig und ja, bin ich da noch ein bisschen am Versuchen, aber ich glaube, ich lasse eher.
Übung macht den Meister, oder? Also nochmal.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber da gehört dann eher in die Kategorie Gefühlsspieler.
Ja.
Und da würde ich eben sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt drinnen. Genau.
Was ist beim Tischtennis im Training oder was braucht man als Tischtennisspieler unbedingt? Ist es Konzentration? Ist es die Schnelligkeit? Ist es vielleicht auch so eine Art Kombination aus beidem. Was braucht man, um als Tischtennisspieler erfolgreich zu sein, als sportlich unterwegs zu sein?
Ja, also, das ist eine sehr gute Frage. Also, nur schon die Frage, wie das Training aussieht bei uns, ist gefühlt die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Ich sage immer, man kann sich das eigentlich wie Tennis ein bisschen vorstellen. Also, man hat Spielübungen, Anfang ein bisschen mehr regelmäßig, nachher halb regelmäßig und am Schluss vielleicht ein bisschen mehr mit frei, mit Aufschlag, Rückschlag dann auch noch. Und dann probieren wir einfach unsere Technik natürlich verbessern. Und dann gibt es auch noch Taktiktraining, wo wir halt unsere Spielzeuge, feste Spielzeuge, die wir haben, trainieren. Genau, und nachher, was ist das Wichtigste? Ja, dass du eine saubere, grundlegende Technik hast, oder? Das ist so in jedem Sport, wie wir sagen, das Wichtigste. Aber was dann die Welt beste unterscheidet von denen, die ein bisschen hinten dran sind, das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, wie bei allen Sportarten, dann der Kopf. Also, saubere Technik haben viele. Athletisch sind auch viele, aber wer halt dann bei 9-9, also das Satz geht ja mittlerweile auf 11, müssen das alle wissen, wer dann dort halt ein bisschen abgeklärter ist, ein bisschen ruhiger und vielleicht auch ein bisschen mehr an sich selber glaubt und dann die Punkte halt für sich entscheidet, das sind dann die, wo eben genau ganz vorne sind und die anderen sind halt ein bisschen weiter hinten.
Also Mindset ist extrem wichtig, höre ich daraus, also das wirklich das Konzentrieren und an sich selber sucht sich auch ein bisschen im Stressmoment zu beruhigen und zu sagen, hey, du musst jetzt fokussiert sein.
Ja, würde ich ganz unterschreiben, weil ich meine, Tischtennis, man trainiert relativ viel im Tischtennis, meistens zweimal am Tag. Mhm. Und es geht halt, also die Fehlertoleranz ist halt extrem klein. Also Schläger ein bisschen zu weit offen, ein bisschen zu viel zu oder ein bisschen zu spät den Ball treffen, machst du direkt einen Fehler. Mhm. Und auch ist natürlich viel Negativität, sage ich jetzt mal. Und mit dieser Negativität umzugehen können, ist schon etwas, was man lernen muss. Und sich auch mit der Erfahrung dann kommt. Genau, wenn ich so zurückdenke früher, na, da bin ich halt noch ein bisschen mehr ausgerastet in den Trainings oder wenn ich ein Match verloren habe. Mittlerweile ist man da ein bisschen ruhiger. Ja, und das Zweite sind einfach die Sachen, von, dass man an sich selber glaubt, dass man wirklich glaubt, man kann gegen jeden gewinnen. Weil mittlerweile ist das Leistungsdichte im Tisch sehr klein, sehr gross. Also, früher war es fast unmöglich, dass ein Top-10-Spieler gegen einen Top-100-Spieler verliert. Mittlerweile ist das alltäglich fast.
Okay.
Also, dass es bei einem grossen Turnier Überraschungen gibt.
Okay.
Oder auch in den unteren Ligen. Also, können einfach mittlerweile fast wirklich jeder gegen jeden gewinnen oder verlieren.
Das ist ja mega cool.
Ja,
also für Spanien, oder?
Für die Zuschauer ist es super. Ja. Für die Spieler ist es natürlich schwieriger, weil du musst wirklich immer deine Leistung abrufen. Mhm. Deine Top-Leistung. Du kannst nicht ausholen, erholen sozusagen. Und für die Spieler ist es bisschen, vielleicht früher noch ein bisschen mehr einfach können ihre Aufschläge machen oder so und dann durchkommen. Mittlerweile ist es halt eben nicht mehr so, weil es einfach so viele Spieler gibt. Also man ist nicht auf der ganzen Welt gespielt.
Mhm.
Ja, aber für Zuschauer und wenn man den Sport verfolgt, ist das sicher spannend.
Gerade das Thema Zuschauer, ich meine, wenn man das zuschaut in der Halle, ist es ja je nachdem wie gut die beiden jetzt von dem Level spielen, es kann ja mega schnell sein, der Ballwechsel. Sieht man das überhaupt, das Zuschauer? Und daran das einschätzen, so. Also ich stelle mir das so vor, wie beim Hockey, weißt du?
Yeah.
Ich habe immer gesagt, oder ich sage, für mich hätte man die Sirene nicht beim Hockey, würde ich jetzt nicht 100% sagen, ob der Böck drin ist oder nicht. Man sieht ihn nicht wirklich in dieser Schnelligkeit. Also eben, wie ist das, als wenn man draußen steht?
Ja, also es geht natürlich schon schnell, wenn man zuschaut. Tischtennis ist jetzt so, es ist halt eine Rückschlagsportart, wo es auch relativ schnell sammelt. Also es gibt nicht so viele Ballwechsel, wenn man zuschaut. Dann denkt man von außen vielleicht, hey, wieso könnte jetzt der Ball nicht auf den Tisch spielen? Dann sage ich den Leuten einfach, ja, können wir mal selber probieren. Genau, weil es verzeiht so wenig und dann macht man einen kleinen Fehler, dann ist der Ball eben zu hoch oder halt schon direkt ein Fehler. Und dann, wenn man auch einen Ball am Anfang gerade mit zu wenig Qualität auf den Tisch spielt, dann kann der Aufschläger direkt beenden, den Ball. Dann gibt es gar keinen Ballwechsel. Deswegen, ich sage jetzt mal, ein geschultes Auge nimmt das Spiel natürlich noch ganz anders wahr, wie ein ungeschultes Auge. Beim ungeschulten Auge ist es natürlich so, dass die spektakulären langen Ballwechsel und Spielertypen, wie ich vorher angesprochen habe, einfach den Ball auf den Tisch halten, sicher lieber gesehen sind wie die anderen. Aber unangenehmer als Spieler ist wahrscheinlich eher gegen einen, der einen guten Aufschlag hat.
Um das überhaupt zu trainieren.
Genau, also sonst überlebst du einfach nicht. Und dann
von dir ist es einfach echt toll und so.
Machst du einfach die kleinen Fehler. Ja. Und ja, es ist viel mehr Spin im Ball, wie zum Beispiel im Tennis. Und deswegen sieht es von außen vielleicht gar nicht so spektakulär aus, die kleinen kurzen Punkte. Aber es ist extrem schwierig, das einzuschätzen und sich anpassen. Und da würde ich jedem einfach raten, sich mal selber in die Halle stellen und das Problem
mit einem. Mach selber.
Genau.
Mach selber. Ob du besser kannst oder wie du es da reagierst. Ja. Ja. Was, kannst du dich noch zurückerinnern an deinen ersten Match, den ersten Auftritt in der Halle?
Also, ich kann mich sicher zurückerinnern an mein erstes Spiel mit der Lizenz.
Mhm.
Da weiß ich noch, weil dort bin ich wirklich nervös gewesen und dachte, ich habe mein erstes Spiel, was es da Punkte gibt im Ranking und alles, ich will sicher gewinnen. Aber sonst an meinem ersten Spiel ist nicht unbedingt. Ich weiß nur noch, dass ich, als ich mit meinen Eltern gespielt habe, aber viele in der Halle, dass ich dort immer unbedingt gewinnen wollte. Und wenn ich dann eben nicht gewonnen habe,
hast du dich aufgeregt? Dann
bin ich entweder unter den Tisch gekrochen und bin im Bauch gekommen. Wirklich wie ein kleines Baby. Oder wir mussten nochmal spielen, bis wir halt dann nach Hause kamen. Das heißt, meine Eltern haben mich, glaube ich, irgendwann einfach gewinnen lassen. Und sonst bin ich nach Hause gegangen. Wenn sie nach Hause wollen und Ruhe wollen, haben sie gesagt,
ja, so, ja so. Gut, dann machen. Okay, hast du gut.
Ja, genau, so ein bisschen.
Also bist du schon immer so ein Ehrgeiziger gewesen, der so unbedingt das gewinnen wollte?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich zurück erinnere in meiner Kindheit, habe ich immer unbedingt gewinnen. Es ist jetzt auch egal, ob es Distanz war oder irgendwie ein Kartenspiel. Ich wollte eigentlich immer der Beste sein. Und mich dann auch zum Teil vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut, wenn man gewonnen hat. Auf der anderen Seite, die Niederlage haben mich wirklich sehr aufgeregt und auch tagelang noch beschäftigt. Mhm. Ich denke, das ist etwas, was im Alter kommt. Je älter man wird, desto mehr Erfahrung, desto mehr weiß man auch, dass das einfach dazugehört und dass man aus Niederlagen dann eigentlich mehr lernen kann, sogar, wie aus
Sieg. Genau. Ja, das sagen viele Sportler, aber dass aus Niederlagen fast mehr lernst als aus einem Sieg. Magst du dich erinnern als Lizenzspieler, aus welcher Niederlage du am meisten gelernt hast? Oder wo dich am meisten aufgeregt hat?
Boah, ich finde immer, die Niederlagen, die am schwierigsten sind zum Verdauen, sind so die, wo du im Nachhinein einfach so ein bisschen bist. Also hätte ich doch einfach noch ein bisschen, hätte ich nicht noch mehr können, ein bisschen mehr Gas geben. Also wäre es jetzt nicht auch möglich gewesen, noch ein bisschen mehr reinkämpfen. Mhm. Und das sind eben genau die Niederlagen, wo ich meiner Meinung nach jetzt mittlerweile besser abgeschaltet habe. Weil ich einfach jedes Spiel reingehe und sage, ich gebe alles. Mhm. Und ob ich dann gewinne oder verliere, da kann ich nicht wirklich, also ich kann es kontrollieren, aber vielleicht auch mal nicht, weil eben der Gegner einfach zu gut spielt oder ich eben an dem Tag vielleicht nicht so ein gutes Gefühl habe. Mhm. Aber hauptsächlich kann alles geben. Mhm. Und dann im Nachhinein natürlich kommen die Gedanken auf, hätte ich bei 9 vielleicht anstatt noch kurz Aufschlag in die Vorhand doch den langen Drückhand gemacht. Mhm. Oder was auch immer. Mhm. Aber das sind eben so Sachen, die sage ich im Nachhinein, hey, man ist immer schlauer, bringt jetzt nichts. Hauptsache die Einstellung stimmt, von wegen man hat alles gegeben. Und die sind natürlich als Kind, wo man noch nicht so seine Emotionen im Griff hat und alles, man hat so hat können ruhig bleiben, viel öfter vorkommen, wie mittlerweile eben, würde ich sagen, schaffe ich schon in den meisten Fällen einfach alles an den Tisch geben. Und dann, wenn man dann verliert, dann ist es alles so. Ich meine, der Gegner trainiert auch, der Gegner gibt auch alles, der Gegner spielt auch. Dann kann es halt nur einen Gewinner geben, Tischtennis. Ne? Jetzt kann ich entscheiden.
Ja. Wer ist bisher so dein schwierigster Gegner gewesen oder ein Spiel, das du nicht vergisst?
Ein Spiel, das ich nie wird vergessen, ist auf jeden Fall vor 2 oder 3 Jahren mittlerweile. Mhm. Schweiz, für meinen Heimatclub, da TTC Neuhausen, wo ich damals gespielt habe, in der NLA, also höchste Schweizer Liga. Das war das Rückspiel, also das dritte Spiel sogar, in Lugano Halbfinale gewesen.
Oh.
Und wir haben das Hinspiel in Lugano 6-0 verloren. Ein Rückspiel 6-1 gewonnen in Neuhausen. Mhm. Und dann am Sonntag, also Freitag ist ein Spiel, Samstag, und dann am Sonntag nochmal mit runterfahren. Und dann habe ich einen extrem schlechten Tag verwischt. Und meine 2-1, die ersten 2-1 Doppel haben wir verloren. Meine Teammates haben zum Glück sehr gut gespielt und haben mich ein bisschen gerettet und dann ist 5-4 von uns gestanden. Und ich wusste, ich muss das letzte Spiel gewinnen. Sonst war es da. 5-5 hätten sie wegen des Satzverhältnisses schon vorklar gewesen, sind sie weiter im Superfinal, wo dann auch wieder ein Schaffhausen gewesen wäre, also in der Heimat.
Ja.
Und dann habe ich in das Spiel reingegangen. Ich weiß noch genau, wie ich auf dem WC kurz vor war, bin ich in den Spiegel geschaut und gesagt, hey, du spielst jetzt zwar heute vielleicht noch nicht so gut, bin ich Spiel verloren, aber geh jetzt da raus und gebe auch alles. Und dann schauen wir. Und dann habe ich wirklich gekämpft mit meinen Teamkollegen zusammen wie noch nie. Und alles gegeben, alles rausgeworfen, hatten sogar einen Matchball gehabt. Schlussendlich hat es dann im 5. Satz leider knapp nicht gelangt. Und das war somit wahrscheinlich eines der emotionalsten Spiele im Leben.
Kann man vorstellen, ja.
Auch eines der bittersten. Also mit dieser Niederlage musste ich natürlich noch müssen lang umkauen, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, so eine Niederlage kann alles gegeben und haben im Nachhinein halt dann eben keinen Vorwurf können machen. Und ich war doch irgendwo durch auch positiv in Erinnerung, wenn man sagen, dass man halt einfach so etwas hat erleben mit zwei Teamkollegen, die damals noch wo gute Kollegen von mir sind. Und dass man einfach alles mitmachen darf. Schon cool gewesen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon-Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Das Schweiß, glaube ich, gerade im Beruf recht so eine Erlaubnis, oder?
Ja, also ja. Eben genau im Tischtennis sind meistens 3er-Mannschaften oder jetzt in Deutschland 4er-Mannschaften. Und wenn man dann eine Saison spielt mit mein Kollege lernt man die kennen. Wir sind auch vor dem Spiel zusammen. In Deutschland schlafen wir in Hotels, weil das Spiel irgendwo in Berlin ist. Trainiert vorne ein bisschen, Heimreise machen wir meistens zusammen. Dann lernen wir die Leute kennen und das sind alles coole Typen. Und da lernt man sicher Leute kennen und dort Freundschaften entstehen, die auch fürs Leben bleiben können. Und also meine besten Kollegen kommen auch im Tischtennis. Und da ist eine Sache, die auch noch bleiben für immer. Ja.
Wie würden die besten Kollegen dich beschreiben? Dich als Spieler oder als Person?
ja, gute Frage. Sicher ehrgeizig, sicher diszipliniert, ich würde sagen, hart arbeitend. Also seriös bin ich so. Ich setze viel dran. Deshalb, wie gesagt, meine Vorbereitung, dass die top ist, dass ich mich beim Spiel voll konzentriere. Und früher vielleicht noch als ein bisschen emotional eher. Jetzt würde ich hoffen, dass wenn sie jetzt mit mir in der Mannschaft spielen, dass mich auch ein bisschen ruhiger werdet beschreiben. Ja, ich denke, das sind so die Eigenschaften, wo ich auch hoffe, dass ich sie kann verkörpern. Genau.
Du hast vorhin das Doppel auch erwähnt. Ja. Was ist für dich einfacher oder was ist für dich mehr der Fun-Faktor? Das Doppel oder das Einzel?
Ja, also es hat beides seinen Reiz. Mhm. Also Einzel liegt voll an dir. Mhm. Aber Doppel, wenn du mit jemandem spielst, der Spass macht, dann ist extrem cool. Also ich würde sagen, ich bin ein guter Doppelspieler und ich spiele extrem gerne Doppel. Ich bin zweifacher Schweizer Meister im Doppel mit meinem Teamkollegen.
Wow, gratuliere.
Doppelpartner, ja. Und das ist halt ein bisschen anders. Es gibt ein bisschen Regeln, also der Aufschlag muss diagonal sein, von der Vorhand in die Vorhand. Und du spielst dann noch abwechselnd, also nicht im Tennis, sondern musst immer einmal spielen und dann nicht wieder gut bewegen. Da kommt aber mir eigentlich ein bisschen gut in dem Sinn, dass ich halt einen Ball habe, wo ich mich vorher darauf konzentriere und das Maximale ausholen und nachher wie kurz Pause haben. Also eine Pause ist ja nicht, dann muss ich natürlich bewegen, aber ich sage jetzt mal einfach einen Ball und dann kannst du dich wieder neu orientieren. Und da kann ich relativ gut, würde ich sagen. Und deswegen spiele ich gerne Doppel und macht extrem viel Spass. Was man aber muss sagen, ist, wenn man so Doppel spielt und einem, was nicht so passt, wo eben vielleicht andere Philosophie hat vom Sport, dann ist es extrem stressig. Dann macht es dann auch weniger Spass.
Das ist so, die Dynamik ist nicht da, oder?
Ja, genau. Also mit dem, wo ich jetzt zum Beispiel oft spiele, eben wir kennen uns in der Kindheit, wir haben in der Mannschaft lang zusammen gespielt, wo wir in der Schweiz waren, spielen bei den Turnieren, auch international zum Teil.
Ah, cool.
Und dann lernt man sich kennen, wächst man zusammen, weiß, wie der andere denkt. Und jetzt, als ich nach Deutschland wechselte, bin ich da die Herausforderung gewesen. Weil in der ersten Saison, letzte Saison, habe ich mit 3 Linkshändern gespielt. Und ich mag es gar nicht mit Linkshändern spielen. Also man sagt eigentlich, es ist ein Vorteil, weil dann beide mit der Vorhand können spielen. Aber ich mag es gar nicht. Und jetzt auch dieses haben wir 2 Linkshänder von 4. Also ja, es ist
einfach trickiger.
Genau, ja. Genau, es ist für mich persönlich einfach für mein Spielsystem ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger. Aber auch dort man lernt also auch Erfahrung und ja, mal schauen, was jetzt diese Saison führt in der Liga. Bei den Schweizermeisterschaften spiele ich dann wahrscheinlich hoffentlich wieder mit meinem alten Partner und da fühle ich mich dann wieder wohl. Ja, und das andere bringt Erfahrung und man lernt und kann sich weiterentwickeln.
Also dann kann man das nicht irgendwie im Team sich ganz blöd gesagt auswählen, sondern es wird auch zuteilt oder noch, wie wird das bewertet, wer jetzt mit wem?
Also jetzt in Deutschland sind es 4 Mannschaften und dort kann man schon auswählen.
Okay.
Aber wenn ich jetzt halt ich bin ein Spieler und die anderen 3 sind Linkshänder, dann habe ich halt keinen Rechtshänder zur Verfügung. Das Team so zusammengestellt worden und dann kann man schon selber entscheiden und sonst in der Schweiz, bei Schweizer Meisterschaften oder so, kann man natürlich auch selber auswählen, wer der Partner ist, sofern der auch mit dem spielen. Und international dann auch halt ein anderer Kollege von der eigenen Nationalmannschaft im besten Fall, ja.
Wir haben es vorher gerade vom Timo Bolka, der ist Anfang 40 oder schon 40. Ja. Also zumindest sich ziemlich näher dran, 40, ich glaube, er ist schon 40. Und hat jetzt, glaube ich, aufgehört. Was ist so die Range für einen Tischtennis-Profi? Wie lange kann er so eine Karriere machen? Ich meine, Timo Boll ist jetzt eine Ausnahme, glaube ich, für viele. Aber so im Schnitt, was ist das so?
Ja, also wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dann ist der Timo Boll sogar über 40 gewesen.
Ja, klar, auch, ja.
Und ja, da ist sich natürlich, ich würde sagen, wie fast allen Sportarten, durchaus hat sich es verändert. Früher hat man echt relativ früher dann aufgehört. Also vor allem das Jahr, das sind bekannt dafür gewesen, dass sie nicht einmal 30 geschafft haben. Mittlerweile tut sich da aber auch also allgemein und vor allem aber die Asiaten verändern, dass man es wirklich auch länger kann spielen. Ich würde sagen, der Peak ist von 28 bis so 32, fast ein bisschen später wie 28. Also so, ja, ich würde sagen, anfangs 30 ist wahrscheinlich der Peak mittlerweile. Und ja, dann spielen auf einem hohen Niveau, eben wird jetzt nicht wie der Timo Boll mir dann noch bis über 40 spielen. Aber man kann auf jeden Fall dann noch ein paar Jahre spielen und auch in unteren Ligen dann sicher noch lange spielen. Also wie es auch genug Beispiele, wo dann in Top-Top-Ligen, aber in irgendwelchen Ligen in Europa noch spielen und trotzdem auch ein bisschen Geld verdienen nebenbei oder vielleicht sogar Fulltime, vielleicht noch Trainer sind. Ja. Deswegen ist die Stelle jetzt nicht wie irgendwie, keine American Football oder Hockey, wo du wirklich muss sagen, du kannst es nicht ausgleichen, wenn du jetzt halt körperlich nicht voll fit bist. Du kannst halt dann eben mit der Erfahrung, mit dem Zeug, den du auch schon gesehen hast, mit einem guten Auge, guten Spin-Variation und so, kannst schon noch viel rausholen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass beim Tischtennis es auch auf Gelenk geht, auf Fußgelenk bzw. auf Knochen und auch die Handgelenk, oder, wo ja mega viel du dann bewegt. Also sind das so die Körperteile, wo man auch rein medizinisch recht muss darauf achten, dass die nicht zu schnell, zu sehr abgenutzt werden?
Ja, also Handgelenk ist sicher ein Ding. Wenn du dort mal ein Problem hast, dann hast du wirklich Pech gehabt. Dann wird es schwierig, glaube ich, weil das wird halt eben jeden Tag wird das so.
Das Ando, oder?
Genau, ja. dann wird es schwierig. Also, das ist echt mühsam. Aber was eigentlich fast am meisten vorkommt, würde ich sagen, ist Hüfte. Also die das Impeachment, glaube ich, heisst es, wo ja viele Sportler haben, also Eishockey, weiss ich, sonst auch, einfach, also Tennis, jeder
Sportler, überall, oder? Wo es
gibt, genau, die sichere Verschiebung. Bei Hüfte ist oft, ist auch ein bisschen angeboren, glaube ich, aber wenn man halt eben den Leistungssport macht, kommt schneller wieder führen. Das ist eins. Das zweite, wo man vielleicht nicht so denkt, ist halt der Rücken. Aber wenn man überlegt, man ist immer so tief,
so
steht tief vorne rein. Und wenn dann halt noch immer muss Schwung rausholen und so. Und das auch nicht komplett natürliche Bewegung ist, sage ich mal, wenn das nicht richtig gelernt ist als Kind, wieder wirklich möglichst Belastung auf den Gelenk minimierst. Und das dann halt eben jeden Tag. Ich sage, Tischtennis ist ein Sport, da musst du oft trainieren, weil wird die hohe Volumen trainiert. Dann ist es so, dass du dort auch ein Rückenproblem bekommst. Und alles andere mit Knöchel, Handgelenk, Ellenbogen, was auch gibt, gibt es natürlich. Aber zum Glück eben nicht so oft. Meistens dann eben Abnutzungen, die im Alter wahrscheinlich auftreten, aber jetzt nicht irgendwie direkte Verletzungen vom Spielen.
Wie tut man oder wie kann man dem vorbeugen, eben gerade mit dem Rücken, wo du gesagt hast, mit den Hüften, kann man da aktiv etwas machen im medizinischen Bereich, im Training, auf etwas achten?
Also ich denke, das Erste ist sicher, dass man eben Technik richtig lernt. Dass man die dann, wenn man merkt, ey, da ist eine Belastung hoch, dass man sich vielleicht auch noch anpasst im Alter, was natürlich nicht einfach ist, aber ist dann wahrscheinlich nötig. Und ja, das Nächste ist halt dann einfach Krafttraining. Also im Tischtennis ist man ein bisschen mehr selbstständig, weil es ein Einzelsport ist. Letztendlich trotzdem. Also da ist es entscheidet jeder, wie oft er ins Gym geht, wie oft er Fitness macht, wie oft er sich dehnt und so. Aber wenn du das richtig machst, kannst du sicher viel vorbeugen und dort entgegenwirken. Ja. Ich denke, das sind die Sachen, wo am meisten kannst beeinflussen, dass mit Verletzungen möglichst wenig in Berührung kommst.
Gerade mit dem Rücken kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht das Idealste, wenn man zu gross ist und Tischtennis, oder?
Ja, also ich sage jetzt mal, du hast natürlich als grosser Spieler einen Vorteil, dadurch, dass du eine grosse Reichweite hast, aber du musst halt tief haben. Also wenn man Chinesen anschaut, die sind alle relativ klein, deswegen auch extrem schnell auf den Beinen und beweglich. Ja, Europäer gibt es dann schon wieder einige, die grösser sind. Aber du hast natürlich dadurch einen grösseren Ellenbogen auch, also den Bereich so Bauch, wo man sagt, spiel auf den Bauch, wo dich dann halt noch musst den ganzen Körper bewegen, dass dann den Ball kannst wirklich spielen, dir Platz machen und den Ball kannst spielen. Ja, deswegen, ich bin jetzt 1,85 groß, also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt kein grosses Problem mit meiner Größe. Aber könnte jetzt auch kleiner sein, der Sport, könnte auch noch viel grösser, also noch grösser. würde dann schon irgendwo vielleicht mehr Nachteil mit sich bringen wie Vorteil. Aber es gibt trotzdem genug Beispiele, die auch gross sind und gut spielen.
Also, spielst du lieber gegen größere, gleich grosse oder gegen kleinere?
Boah, das ist eine spannende Frage, weil ich habe das noch nie so überlegt. Aber ja, ich würde sagen, vom Ding her, so ein kleiner Spieler, den du dann kannst gut ausblocken in die Ecke und ihn zum Laufen bringen, das ist schon ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Das ist so, aber ja, ich würde jetzt nicht unbedingt die Größe, sondern dann eher eben mit, kombiniert noch mit dem Spielstil und was alles gibt, was er für Aufschlag hat und so. Dort würde ich eher sagen, dort hat man dann seine Vorliebe. Aber sonst mit der Größe, ja. Vielleicht muss ich mal ein bisschen darauf achten in Zukunft.
dein bester Kollege, ist das, mit dem du oft spielst, ist der so deine Größe oder ist der größer, kleiner?
ja, ein bisschen kleiner, glaube ich, mal Zentimeter.
Ja, auch nicht viel.
Aber nicht viel. Also, ja, es gibt alles im Tisch. Mhm. Ich würde sagen, solange man sich nachher gut bewegen und jetzt nicht komplett irgendwie. Ich meine, es ist auch nicht unbedingt abhängig von der Größe. Es sind einfach Leute, die ein besseres Körpergefühl, welche nicht schwächer. Deswegen, ja, ich kann. Wenn wir zur Zukunft sind, wir auf Größe achten, glaube ich, nach dem heutigen Podcast.
Ja, schön, wenn ich so Inspiration kann. Nein, bin mal gespannt, was du dann so sagst. wie lange geht bei euch so eine Saison? Bist du jetzt in Deutschland?
Ja.
Wie lange geht so eine Saison? Und vor allem, wie ist das Aufteil? Habt ihr eine Winterpause? Habt ihr sonst Pausen zwischendurch? Trainingslager kann ich mir vorstellen.
Ja, also es ist so, jetzt in Deutschland, das fängt im September an und geht bis Anfang Dezember, je nach Spielplan. Ein paar fangen auch erst im Oktober an. Da ist ein bisschen individuell, weil der Spielplan von der Mannschaft geleitet ist, genau. Und da hat man so eine kurze Winterpause vor Weihnachten, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und dann geht es eigentlich Mitte Januar, eben wieder je nach Mannschaft, vielleicht auch schon eher anfangs, weiter. Und geht dann so bis Mitte April.
Mhm.
Und dann ist eigentlich die Clubsaison vorbei. Aber die internationale Saison, die ist mittlerweile das ganze Jahr. Mhm. Also da kann man wirklich ins Anpassen in den letzten Jahren, kann man vergleichen mit dem Tennis,
mhm,
wo es verschiedene Stufen gibt von Turnier. Das Größte, also sozusagen Grand Slam, heißt bei uns ein bisschen anders. Heißt, glaube ich, Champions stand jetzt, was höchste ist, was es gibt. Und dann gibt es Grand Smash und Bitter Up, bis es dann irgendwo ein Feeder gibt, das ist das Tiefste. Und das kannst du wirklich mittlerweile das ganze Jahr,
mhm,
und auch überall auf der Welt spielen. Also auf allen Kontinenten gibt es da Turnier. Und bitte musst du halt einfach selber mit der Nationalmannschaft schauen, wie du planst, mhm, etwas spielst oder genau. Und das Letzte, was du dann noch kannst machen, ist einfach privat Turnierspiel. Also es gibt auch viele Vereine oder einfach sonst Turnier, die veranstaltet werden, das privat. Und die kannst du dann halt mitspielen und wenn du gewinnst, bekommst du Preisgeld.
Mhm.
Und wenn nicht, vielleicht noch eine Teilnahmegeld oder so. Oder wenn, je nachdem, vielleicht auch gar nichts. Da kannst du dann auch selber entscheiden. Ja.
Preisgeld ist ein gutes Stichwort. Kann man als Tischtennis-Profi von dem leben?
Ja, auch eine häufige Frage. Es ist jetzt so, ich habe meine Matur vor 2 Jahren gemacht, mhm, im Sommer. Ich war jetzt dann 2 Jahre wirklich nur am Trainieren gewesen, voll auf Tischtennis gesetzt. Und habe jetzt den Herbst das Studium angefangen, online, also Fernstudium. Mhm. Ich bin dann wirklich in Deutschland geblieben und am Ball geblieben, viel trainiert. Aber trotzdem noch 2 Standbeine so, mhm, ins Nebenbeaufbau. Es schadet auch nicht im Kopf, sage ich jetzt mal, wenn man so viel was lagert.
Ja.
Und ja, ob es jetzt lange zum Profi ist, dann, das sieht man jetzt dann in den nächsten Jahren.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall so, dass man Perspektive hat. Also ich spiele jetzt in der 3. Bundesliga,
mhm,
und ich sage jetzt mal, in der 2. die besten Spieler und sicher in der 1. kann man davon leben.
Mhm.
Und wenn man dann weiter rauf schaut, also Top 10, Top 20, die leben richtig gut vom Sport,
mhm,
und die, die eher ein bisschen Top 100 hin sind, die leben sich auch davon. Aber haben dann vielleicht auch nach der Karriere müssen schauen, was machen wir als
Trainer oder, ja,
oder irgendwie eben als Spieler in unteren Ligen noch ein bisschen. Ja, also es ist ein grosser Sport und man lernt viele Leute kennen und hat, mhm, dann auch dementsprechend sicher nach der Karriere einige potenzielle Jobs.
Kommt der jetzt mal, der, ja, Trainer, ein Trainer oder Funktionär oder so? Oder?
Wenn man das will, mhm, natürlich. Es gibt auch grosse Tischtennismarken,
mhm,
wo dann sicher Jobs haben und die Vereine, die grossen oder Verbände, haben natürlich auch viele Vollzeitstellen, wo es Leute dafür brauchen.
Mhm. Ist das so ähnlich wie im Skifahren, wenn man nicht gerade Marco Odermatt heisst, dass es vor allem um Sponsoren geht, dass man von Sponsoren lebt, der Sponsorengelder?
Ja, also ich würde sagen, es gibt vier Einnahmequellen. Mhm. Also eine sind eben der Verein, wo je nachdem wahrscheinlich sogar am wichtigsten
ist. Je nachdem, man da steht, wie hoch es ist,
genau.
Zahlst du dich auch, ja.
Genau,
ja.
Wie gut man halt ist, mhm. Wie gut das Resultat mhm. vom Vorjahr sind. Das ist das Erste. Jetzt zum Beispiel in Deutschland kann man nur in Deutschland spielen.
Ja.
In der Schweiz könnte man jetzt auch noch in anderen Ligen spielen. Also zum Beispiel, bevor ich in Deutschland jetzt gegangen bin, habe ich in der Schweiz gespielt und noch in Holland.
Okay.
Dann habe ich auch oft nach Holland müssen reisen, dann dort Liga gespielt habe. Über das Wochenende. Genau, dann hast du halt mehrere Einnahmequellen, weil es vom Geld her sicher auch in meinem Stadion mehr Sinn machen würde. Aber ich habe bewusst gesagt, ich will sportlich mit Perspektiven vorangehen und deswegen in Deutschland in der Unterliga spielen, wo man aber, wenn man gut spielt, kann auch dann aufsteigen natürlich. Mhm. Genau, das ist sicher das Erste. Das Zweite ist international Preisgeld im Verband.
Weil man sucht,
unterstützt, ja. wenn man gut ist, wenn man Resultate hat, wie das Olympic, so Sachen. Mhm. Dann habe ich die Schweizer Sport-RS gemacht, jetzt mittlerweile auch ein Jahr fast abgeschlossen, wo dann auch Unterstützung gibt. Das ist auch eine super Sache, ja, hat man so den Militärdienst können kombinieren mit Training und noch finanzielle Unterstützung, auf die man halt auch angewiesen ist, muss ich ehrlich sagen. Und dann eben das Vierte wäre sozusagen Sponsoren, die man selber sucht. Die ist dann auch nicht immer einfach. Mhm. Und in meinem Fall habe ich jetzt sogar noch bis 50, wo dann einfach Ältere wären, die das Stand jetzt noch unterstützen. Mhm. Und da wäre dann da, so wie ich es jetzt mache, auch nicht ganz so ohne Sorgen machbar. Und da bin ich auch sehr dankbar für den Fall.
Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du hast in Deutschland gespielt, du hast in Holland gespielt. Wo hat es dir am meisten Spass gemacht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich bin in Europa fast in jedem Land mittlerweile gesehen.
Okay, ja.
Mit dem Tischtennis. Außerhalb erst einmal in Tunesien.
Mhm.
Ich würde sagen, am meisten Spass macht es mir einfach, wo eine Atmosphäre ist. Also es kommt gar nicht so aufs Land drauf an, sondern einfach auch um die Atmosphäre ringsherum. Also jetzt in Deutschland ist es schon professionell. Aber auch in der Schweiz, wenn ich mich zurückerinnere, haben wir dann zum Teil mal eine volle Halle gehabt. Wenn wir in der Europa-Cup-Qualifikation so gespielt haben, dann auch im Heimverein. In einer relativ kleinen Halle, viele Zuschauer, die Leute, die du kennst, die du seit du angefangen hast mit dem Sport, dich kennen und unterstützen. Dann war das sicher eine der coolsten Erfahrungen gewesen. Und sonst zum Beispiel Schweizer Meisterschaften sind sicher immer ein Highlight. Mhm. Ich durfte einmal auf der European Youth Top 10 mitspielen, weil ich Nordcoach bin. Dann habe ich mit den plus minus 10 besten europäischen Spielern dürfen mich battlen über 3 Tage oder 4 Tage, ich weiß gar nicht genau. Und das ist auch eine extreme Erfahrung natürlich mit mal den Besten so von Europa, von meinem Alter sein. Dann habe ich auch viele Jugend-Europameisterschaften dafür teilnehmen. Das ist auch immer eine riesige Erfahrung über 10 Tage.
Mhm.
Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ist ja im Sommer sind University Games in Deutschland. Also sozusagen Olympische Spiele für Studenten.
Mhm.
Und da ist wahrscheinlich sogar mein Highlight gewesen, mit der Eröffnungszeremonie und dann auch sehr professionelle Bedingungen. Anderen Athleten, die man kennenlernen darf. Und das hat sich wirklich angefühlt wie Olympische Spiele, sage ich. Also so schlimm wie bevor. Aber vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber nicht mehr viel kleiner auf jeden Fall. Und dann, man, wenn das rausgenommen stimmt, dann macht es auch extrem Spass. Wenn man noch ein paar Kollegen hat von der eigenen Nation. Mhm. Man kennt sich auch mittlerweile international natürlich. Mhm. Das macht auch immer extrem Spass, die ganzen Leute, die da sehen. Und dann muss einfach noch geil an den Tisch gehen und sich betteln.
Ja,
und dann schauen, wer halt besser
ist. Ist das so ein sportliches Ziel von dir, Olympische Spiele?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe immer gesagt, LA 28.
Mhm.
Ich sage, da wird mittlerweile wahrscheinlich sportlich. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon mal nachgeschaut, wo 2042 dann ist. Genau, in Brisbane wäre es ja dann. Ich bin auf jeden Fall motiviert und je länger ich jetzt in Deutschland bin und dort mittrainiere, je mehr merke ich auch, wie viel ich mich noch verbessern kann, wie viel dass es auch vorwärts geht. Aber eben auch einfach, wie lange dass ich noch Mut dabei bleibe. Also ich denke, wenn ich wirklich da noch, ich sage jetzt mal, 5 Jahre dabei bleibe, ich bin jetzt 22, 5 Jahre, 6, 7 Jahre, dann habe ich gesagt, vor dem Peak mit 30, vielleicht sogar ein bisschen später, wenn ich wirklich bis dort so dranbleibe, wie ich jetzt dranbleibe bin. Und auf jeden Fall Stand jetzt auch noch mein Ziel ist, Dann denke ich, ist vieles möglich im Sport. Und ja, dann hoffe ich, dass es klappt. Und dann wäre sicher super für Tischtennis in der Schweiz, um die vorwärts zu bringen, ein bisschen mehr populärer hier in der Schweiz machen. Ja. Weil wir haben eigentlich eine ganz coole Generation jetzt an Tischtennis-Spieler und auch Spielerinnen, die dann nachkommen. Genau, aber jetzt mal halt den ersten Step machen. Und ich hoffe, dass ich oder jemand anders von meinen Kollegen, die jetzt wirklich täglich eigentlich viel dafür gegeben sind, dann den Traum mal erreicht. Und die Schnitz ein bisschen grösser machen in der Schweiz.
Ja, das hoffe ich auch ganz, ganz toll für dich, dass du das erreichst. Toi, toi, toi. Für all deine sportlichen Ziele. Vielen, vielen Dank, dass du da dabei bist bei Sportsbund. Es war sehr, sehr cool gewesen. Mal Sporttag ein bisschen auf der professionellen Seite kennenzulernen, wo man sonst nur vom Schulhof und von Ansaugen und so weiter, von früher noch zur Schule kennt. Vielen, vielen Dank dir.
Merci. Ja, danke, dass ich da sein darf.
Sport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.